Welcome to my G-Spot.
Hallihallo, welcome back in meinem G-Spot. Ich bin Stefanie Giesinger und ich bespreche hier alle möglichen Themen, die mich und auch hoffentlich euch beschäftigen. Das sind unter anderem Themen wie Sex, Feminismus, Beziehungen, Freundinnenschaften und so weiter. Und keine Sorge, ich werde hier nicht alleine sitzen und einen Vortrag halten, sondern habe für die unterschiedlichen Themen unterschiedliche Gästinnen da. Das sind unter anderem berühmte Menschen, Freundinnen, Expertinnen, alles Leute, die ich mit dem Thema assoziiere und die mich inspirieren. Und mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen können, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen und dass sich hier alle wohlfühlen können. Und jetzt starte ich wie immer mit den davor aufgeschriebenen Gedanken zu dem Thema. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Lily Rose Depp, Zoe Kravitz, Kendall Jenner, Brooklyn Beckham, Kaia Gerber. Sie alle verbindet eins. Sie sind ultra berühmt und das auch schon seit ihrer Geburt. Ihre Eltern haben sie in die Wiege der Superreichen und Erfolgreichen gelegt, wo sie ihren Weg mit sehr vielen Privilegien finden durften. Sie sind Nepo-Babys. Macht das ihre Karriere weniger bewundernswert? Klar, Kendall musste sicherlich wesentlich weniger Model-Castings durchmachen als die meisten erfolgreichen Models und musste zu diesen dann auch nicht mit Bus und Bahn anreisen, sondern wurde mit einem von ihren Eltern bezahlten Chauffeur dahin gebracht. Doch im Schatten seiner Eltern zu stehen, kann auch Schwierigkeiten mit sich bringen. Immer angeschaut und beobachtet zu werden, kann durchaus verunsichern und eine berühmte Familie kann es sogar noch schwerer machen, den eigenen Weg zu finden. Ich habe mir schon sehr oft vorgestellt, wie es wohl wäre, wenn meine Eltern reich gewesen wären. Hätten wir weniger Probleme gehabt? Wäre ich vielleicht glücklicher? Hätte ich den gleichen Weg gewählt, den ich heute gehe? Oder würde ich mein Leben genauso sehr wertschätzen, wie ich es heute tue? Heute möchte ich mit jemandem sprechen, der mit einer berühmten Familie groß geworden ist und trotz allem immer sein eigenes Ding gemacht hat. Wie er das Thema sieht, ob er manchmal auch Schwierigkeiten hatte, sich von seiner Familie abzugrenzen oder sogar von ihr profitiert hat, darüber sprechen wir heute. Er ist Schauspieler, Musiker und Restaurantbesitzer, steht schon seit seiner Kindheit vor der Kamera. Vielen ist er auch als Marlon von den Wilden Kerlen bekannt. Er hat aber auch eine berühmte Familie, spielt in einer Reality-TV-Serie mit und produziert seine eigene Musik. Ich möchte mit ihm über sein Aufwachsen in der Ochsenknecht-Familie sprechen, darüber, wie er seinen eigenen Weg gefunden hat und wie er heute seine Projekte aussucht. Herzlich willkommen, Wilson Gonzales Ochsenknecht. Hi Wilson.
Hallo.
Na, wie geht es?
Sehr gut. Sehr gut.
Ja?
Ja, ich kann mich nicht beschweren.
Das freut mich. Wir haben heute ein großes Thema, aber ich würde gerne bei deiner Kindheit anfangen. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade bei so einer Therapiesitzung. Aber ja, wir fangen mal bei deiner Kindheit an.
Ja, fangen wir von vorne an.
Ja. Du bist ja in München aufgewachsen, in Grünwald.
Gewalt.
Grüngewalt, alles klar. Ja. Ist ja schon eine sehr schicke Gegend, oder?
Ja, ist sehr schön da. Ich war da auch vor 3-4 Wochen mal wieder und es ist immer noch super schön dort, aber auch dann irgendwann sehr langweilig.
Ja, und es ist so super fancy, oder? Du bist ja so abseits von fancy, würde ich, also ich nehme dich mal so wahr.
Ja, also das ist so passiert, dass meine Eltern in der Stadt München gewohnt haben und dann kam ich auf die Welt und dann wurde denen empfohlen, wenn man ein Kind hat und so, und sollte man außerhalb Münchens nach Grünwald ziehen, weil es einfach schön ist für die Kinder, dort aufzuwachsen. Und dem Tipp haben sie verfolgt.
Okay, und wie meinst du, hat dich das geprägt, dort aufzuwachsen?
Also ich hatte voll die schöne Kindheit. Also wir konnten auf der Straße spielen, Fahrrad fahren und irgendwie mit den Nachbarkids abhängen und so den ganzen Kram. Und ein bisschen wie Stranger Things, ohne irgendwelche komischen Monster. Mordfälle oder so. Aber genau, das war halt super nice. Also es war wirklich schön. Also ich kann mich da überhaupt nicht beschweren. Also ich glaube, schöner kann man sich's eigentlich nicht vorstellen.
Und du bist ja mit einem berühmten Vater aufgewachsen. Hast du einen Unterschied gemerkt zu deinen MitschülerInnen damals?
Nee, das habe ich erst später also gemerkt, weil ich habe es gar nicht so geschnallt, weil mein Vater halt den Job macht. So. Für mich war das alles normal und dass sie mal irgendwie auf Events gehen oder Primären, also gehört das einfach dazu. Aber je später, also je älter ich wurde und auch meine Mitschüler, dann war das eher so, dass die Eltern den Kids das gesagt haben und so, und dann wurde da anders drauf geschaut. Aber so Grundschule oder so gar nicht.
Da warst du einfach ein ganz normales Kind, ja, ja, aus deiner Perspektive.
Ja, voll. Absolut. Also es kam dann auch später, dass wir dann mit 12, 13 mal für 4 Wochen mit zum Dreh geflogen sind und dort dann auch unterrichtet worden sind. Also mein Vater hat gedreht und wir durften mitfahren von der Schule. Haben die gesagt, ja, wir können mit. Hauptsache es gibt Unterricht, und das war irgendwie ganz nice. Und dann haben wir so ein bisschen gemerkt, dass da also von außen so ein bisschen was da, also dass da was ein bisschen was anderes ist.
Ja, und dass man wahrscheinlich auch ein bisschen anders behandelt wird und anders beobachtet wird.
Ja, wir hatten zum Beispiel, bei uns in der Schule waren immer ein paar Leute, also wir hatten Kids von Fußballtrainern da oder Fußballspieler. Also das gab's schon, aber grundsätzlich war das, wurde man da relativ normal behandelt, so, ne?
Du hast dann ja auch relativ früh mit dem Schauspielern angefangen. Du warst 10, da hast du in Erleuchtung garantiert mitgespielt mit deinem Vater und deinem Bruder damals. War dir schon früh klar, dass du Schauspieler werden willst, wie dein Papa?
Also ja und nein. Also ich sag zurzeit ganz oft ja und nein. Vielleicht.
Viele Ambivalenzen.
Weil ich meine, wenn du so deinen Vater am Set besuchst und er steht vor der Kamera und du siehst krasse Sets, so, dann denkst du, dann willst du halt auch mal irgendwie durchs Bild durchrennen und so. Und so ging das halt auch los. Also es war, glaube ich, das erste Mal so 95 oder so. Mein Vater hat eine Serie in New Orleans gedreht. Und wir wollten halt unbedingt auch mal mitspielen. Und dann durften wir durch die Kamera, also vor der Kamera durchlaufen und so. Und ja, sowas halt, macht halt Spaß, ne? Also und dann irgendwann wurden wir halt gefragt, ob wir mal mitspielen wollen. Das war auch ganz lustig, es war Erleuchtung garantiert. Und dann ging es halt so los, dass man halt coole Kinderfilme geguckt hat, so Goonies oder so ein Kram, wo man dann selber ein bisschen Bock drauf hatte, ja.
Und hattest du auch Träume abseits der Entertainment-Industrie, als du aufgewachsen bist?
Nee, weniger. Also ich wollte nie Feuerwehrmann werden oder so die klassischen Dinge.
Fußballer?
Fußballer auch nicht. Also ich habe auch Fußball gespielt, aber ich wollte nie Fußballer werden. So, weil man hat schon mitbekommen, dass viele Freunde auch so die Fußballer werden wollten, so ein krasses Training immer machen mussten, so jeden Tag und so ein Quatsch. Und darauf hatte ich eh keinen Bock.
Okay. Also, ja. Okay, funny. Also dann war es für dich klar, du willst so in Richtung von Papa gehen. Und dann 2003 hast du bei den Wilden Kerlen mitgespielt.
Genau, da ging es dann los. Also 2002 haben wir gedreht und 2003 ging es dann, wurde es dann veröffentlicht.
Und das war auch dein absoluter Durchbruch, würde ich mal sagen, weil das ist ja selbst heute noch für so viele eine prägende Serienreihe. Kannst du dich eigentlich noch an die Drehzeit damals erinnern?
Ja, alles, klar, doch, voll. Ja, das war voll die geile Zeit. Also wir wussten ja auch nicht, was passiert, aber wir fanden so cool, dass wir halt mit 12 oder 18 Kids irgendwie in so einem Sommercamp gewohnt haben und dann diese paar Stunden am Tag vor der Kamera standen und dann halt auch noch in so einer Fantasiewelt, war das halt einfach ziemlich cool und hat super viel Spaß gemacht und wir hatten halt auch viele Freizeitangebote und es war einfach jeden Sommer, haben wir uns alle wieder getroffen und hatten halt voll den geilen Sommer. Also wir haben gearbeitet auch und so, also Sommerferien waren ein bisschen anders als üblich, aber es war richtig nice. Ja, wir hatten sehr viel Spaß.
Voll gut. Aber du hattest damals auch schon die Rolle mit deinem Bruder und mit deinem Vater. Jetzt kommt eine spicy Frage, aber ich muss sie stellen.
Ja.
Denkst du, du hättest die Rolle bekommen ohne deinen Papa?
Ja und also
ja und nein.
Nee, ja und nein, da ist es schon wieder. Also wir waren halt bei Castings, ne? Also okay. Ich war, weiß noch, ich bin in, glaube ich, in der ersten Runde rausgeflogen und dann kam ich wieder zurück in den Recall und dann, also später, also wenn ich jetzt drauf schaue, dachte ich mir, da saßen wahrscheinlich die Produzenten und oder und Disney, die saßen so da und dachten so, naja, man kann es schon bestimmt gut als Promo benutzen, wenn die Kids da mitspielen und dann noch der Vater eine Rolle spielt und so. Und dann kann man das, glaube ich, ganz gut aufziehen. Und ich glaube, darauf lief es dann auch hinaus.
Nochmal, du warst beim Casting. Und dann hast du nicht so performt, wie eigentlich gewünscht, wurdest rausgeworfen und dann wurdest du wieder reingenommen?
Also ich glaube, das war einfach ein bisschen too much, weil das Casting lief so ab, wir sollten uns wir sollten sauer sein, dass wir Hausarrest bekommen. Und ich habe halt eine Couch umgeschmissen und so. Und das würde ich halt niemals machen. Und ich glaube, das war ein bisschen übertrieben. Aber woran es jetzt lag, kann ich nicht sagen. Aber anscheinend hat es ja dann doch gepasst. Also ich habe nochmal eine Chance bekommen und dann hat es ja funktioniert. Ich glaube, mein Schauspieltalent damals hat dann noch völlig ausgereicht.
Na Leute, wie geht es euren Neujahrsvorsätzen? Seid ihr noch motiviert? Konntet ihr einiges umsetzen? Seid bitte nicht so hart mit euch, wenn das nicht so einfach ist. Eine Sache ist aber ziemlich einfach und geht super schnell, und zwar ein neuer Mobilfunkvertrag. Beispielsweise mit Simon Mobile. Denn Simon Mobile bietet einem super viel Freiheit mit sehr viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis. Und das Allerbeste ist, wer bis zum 3.3.2025 einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, sichert sich die ersten 6 Monate doppeltes Datenvolumen. Das ist verrückt. Das ist richtig viel. Ab monatlich 8,99 Euro bekommt man dann zum Beispiel satte 30 Gigabyte. Da könnt ihr aber ganz schön viel surfen. Und danach sind es zum Beispiel 15 Gigabyte im Monat. Und das absolut Coole bei Simon Mobile ist, man kann monatlich ganz einfach kündigen und seinen Tarif auch flexibel aufstocken. Und das in Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine All-Net-Flat und Wi-Fi-Calling sind natürlich auch mit dabei. Wir haben ein kleines Goodie für unsere ZuhörerInnen, worauf ich mich sehr freue, denn die NeukundInnen erhalten bei Eingabe des Gutscheincodes SPOT20 auf simon.link/gspot. Ich buchstabiere das mal ganz kurz. Der Gutscheincode ist großgeschrieben SPOT20 und der Link ist simon.link/gspot oder in der App für 3 Monate monatlich 20% Rabatt. Und diese Aktion ist bis zum 10.02.2025 gültig. Na dann, ganz viel Spaß beim Rumsurfen im Internet. Bleibt gesund. Happy New Year. Und alle weiteren Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Warst du eigentlich mal bei einer Schauspielschule? Oder
ja, also ich war auf so einer Filmschule. Also wir hatten da immer schon Coaching, ne? Jedes Jahr. Und dann bin ich auf so eine Filmakademie gegangen nach Amerika für 1,5 Jahre. Und da hatte ich dann auch Schauspielunterricht und auch Kamera, Regie und alles andere. Und dann war ich auch noch, als ich zurückkam, auch in viele Seminare und gehe heute hin und wieder auch noch zum Vorbereiten oder zum Coaching und so. Also das habe ich nie aus den Augen verloren, da einfach so blind reinzuspringen.
Also für unterschiedliche Rollen machst du dann auch so unterschiedliche Coachings, damit du dich da so besser hineinversetzen kannst?
Ja, und dass ich einfach safe bin.
Okay.
So, also oft ist es so, dass man was bekommt und da ist auch schon mal ein paar Mal passiert, dass nicht zeitlich irgendwie funktioniert hat, sich vorzubereiten. Also mit einem Coach oder wie auch immer. Hat auch funktioniert, aber trotzdem macht man sich sehr viele Gedanken so, ey, packe ich das, schaffe ich das, habe ich das so vorbereitet, wie die das von mir erwarten? Und meistens ist es ja auch so, dass man doch alles richtig macht, weil wenn man im Casting schon alles richtig gemacht hat und man genommen wird, dann wollen sie ja genau das, was du da gebracht hast. Aber es ist hin und wieder, wenn man vor allem große Projekte hat, da mache ich es dann relativ oft, dass das einfach nur, dass man einfach auf der safen Seite ist. Und man entdeckt auch immer neue Dinge. Also es ist halt immer super spannend.
Ja, eigentlich auch voll cool. Aber interessant für mich zu sehen, dass du, obwohl du schon seit deiner Kindheit Schauspieler bist, du eine Art von Sicherheit brauchst. Also du auch ein bisschen Selbstzweifel hast, würde ich sagen, ob du das jetzt auch wuppen kannst.
Ja, also es ist vor allem immer die 3-4 Tage, bevor ein Dreh losgeht. Dann ist immer so, hoffentlich war das die richtige Entscheidung, die die anderen alle getroffen haben und jetzt sitze ich hier drin. Und dann sind es die ersten 1-2 Drehtage, um reinzukommen und dann denken wir auch gar nicht mehr drüber nach. Also dann läuft das alles automatisch, ne? Also so, dann braucht man gar nicht mehr viel Vorbereitung oder schaut sich nicht mehr die Notizen so an, weil man einfach den Charakter halt in- und auswendig kennt und dann läuft das. Also wenn dann neue Seiten kommen und Textänderungen, dann ist es so, oh Gott, nein, ich habe das doch ganz anders vorbereitet, sondern das dann einfach automatisch.
Aber machst du dir eher Sorgen, weil du Angst hast, Leute zu enttäuschen?
Ja, also zum Beispiel, dass es dann heißt, auch, das ist ganz schön schlecht, was er da macht oder so. Aber es ist noch nie passiert, aber trotzdem trotzdem, die Gedanken sind da. Ja.
Irgendwie aber auch gesund, dass du diese Gedanken hast, muss ich sagen. Weil wenn du so vollkommen von dir überzeugt wärst, dann wärst du wahrscheinlich ein Arschloch.
Ja, und so sehe ich mich aber auch nicht. Also keine Ahnung, ich finde es halt irgendwie, vor allem sich auch auszutauschen, wenn man sich vorbereitet und so, es macht halt viel mehr Spaß, anstatt irgendwie, nee, brauche ich alles nicht. So, finde ich keine gute Einstellung.
Finde ich auch. Obwohl du halt trotzdem auch das Privileg besitzt, dass du eben ja in eine berühmte Familie reingeboren wurdest. Siehst du dich als Nepo-Baby?
Nee, aber das Wort ist auch für mich relativ neu.
Ach echt?
Ja, ich habe das vor einem Jahr oder so, eineinhalb Jahren oder so das erste Mal gehört. Das ist so krass. Das ist die moderne Welt, dass man das so nennt.
Aber, Vetternwirtschaft.
Ja, genau. Nee, ich sehe mich eigentlich nicht so, weil ich bin davon nicht abhängig. Also es gibt Leute, die zwingen sich das auf, in die Fußstapfen der Eltern oder des Vaters irgendwie zu treten. Und das habe ich aber nie so gesehen. Ich mache zwar denselben Job irgendwo, aber ich bin ja mein eigener Mensch. Also ich übernehme ja keine Firma von meinem Vater oder so, irgendwas, wo ich genau das, wo die Struktur schon da ist und ich genau das übernehme, sondern ich kann ja meinen eigenen Stil und alles mit reinbringen. Also ich habe ja komplett freie Wahl, mit wie ich meinen Beruf gehe oder anfange.
Ja.
Deswegen sehe ich da überhaupt nicht so, dass, also klar, ich habe berühmte Eltern so, aber trotzdem haben wir eine relativ normale Kindheit gehabt, außer dass wir mal auch über den roten Teppich gelaufen sind oder die Leute auf uns anders schauen oder wir in der Boulevardpresse sind, wo ich aber auch nie so reinschaue.
Wo du keinen Bock hast.
Ja, ich schaue da auch nie, also ich lese den ganzen Kack halt nicht, weil ist mir eigentlich auch egal.
Lily Rose Depp, ich weiß nicht, ob du sie kennst, ist die Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis. Und sie hat sich auch ziemlich über diesen Begriff aufgeregt und meinte, wenn eine Ärztin ein Kind bekommt und das Kind wird dann auch Arzt oder Ärztin, kann man ja auch nicht sagen, hey, ja, hast du einfach in die Wiege gelegt bekommen, sondern man musste dahin arbeiten. Und diese Aussage ist ziemlich schlecht angekommen, würde ich mal sagen. Denn viele Menschen haben dann gesagt, man hat halt trotzdem auch die Kontakte. Und ich glaube, wenn man berühmte Eltern hat, helfen sie einem auch, die richtigen Castings zu bekommen. Und hinzu kommt natürlich auch, dass man in einer Gegend aufwächst, wo dann wahrscheinlich auch Menschen sind, die was zu sagen haben, die in Machtpositionen sind. Und wenn du aus einer Schicht kommst, wo man eher weniger Ressourcen hat, hat man es einfach schwerer, eine Karriere aufzubauen. Und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen der Begriff von Nepotismus. Und dass sich Leute dann so ein bisschen aufregen, wenn Menschen nicht anerkennen, dass sie es leichter hatten, dadurch, dass sie berühmte Eltern haben.
Ja, also darauf zurückzukommen, also wie gesagt, ich glaube schon, dass da was dran ist, dass wir wilde Kerle gemacht haben, weil mein Vater Schauspieler ist und berühmt ist. Oder meine Eltern. Ich glaube, das hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Aber trotz allem, als ich nach Berlin gezogen bin, ist mein Vater nicht mitgezogen. Und dann habe ich auch erstmal Filme gedreht, zufälligerweise. Klar, irgendwann haben alle mit meinem Vater gedreht. Und dann lerne ich da Leute kennen, so am Set aber auch erst, die mit meinem Vater gearbeitet haben. Aber dann ging es halt so los, dass man auch sein eigenes Netzwerk irgendwie aufbaut, so, ne? Es hat auch viel damit zu tun, dass man einfach, als ich mit 18 nach Berlin gezogen bin oder 19, dass man einfach auch viel ausgegangen ist und viele Leute getroffen hat, kennengelernt hat und so und auch sehr viel dadurch passiert ist, weil ich sehr social war und über die Jahre halt ganz viel dadurch ranbekommen habe, also und auch selber zu Castings geflogen bin und das selber finanziert habe und Leute zu treffen und ich einfach auch am Ball war.
Nochmal zurück zu der Zeit von den wilden Kerlen. Was ich so spannend finde, ist, damals wurdest du ja so krass berühmt, dass sogar junge Mädchen vor eurem Haus standen. Stimmt das?
Ja, das stimmt.
Wie war das?
Ja, war schon komisch. Also vor allem, das waren halt sehr junge Mädchen, so 12, 13 und die sind halt irgendwo durchs Land gereist von irgendwoher und standen so da mit ihrer Mutter manchmal und so und das fand ich halt krass, dass sie nach Grünwald fahren und dann fragen die sich so rum, wo wir wohnen könnten und so. Und dann standen die so da. Also voll die Schnitzeljagd.
Und wie hast du es geschafft, da auf dem Boden zu bleiben? Ich meine, da wurdest du ja wirklich eigentlich wie so ein König behandelt, wie so ein Gott.
Ja, also Tipps kann ich da nicht geben, aber ich habe es halt auch nicht so an mich rangelassen. Also ich habe mich nie als Gott gesehen. Wer ist Gott? Also deswegen, keine Ahnung, es war einfach, also ich war dann eher so, ja komm, lass mit Freunden treffen, skaten gehen, Videogames spielen und so den Kram, den man halt so macht. Also es war jetzt nicht, dass ich mich selbst krass gefeiert habe. Ja, und da kann ich keinen Tipp geben, wie man sich selbst nicht feiert, aber man soll es einfach nicht machen.
Aber war es dann schwer für dich, an diesen Erfolg anzuknüpfen? Hattest du so einen Druck, dass das jetzt weiterhin sehr erfolgreich sein muss?
Nee, weil es gab so viele Beispiele auch schon in der Zeit von Leuten, vor allem aus Amerika, aber auch aus in Deutschland oder aus, überall aus der Welt, die halt in jungen Jahren Erfolg hatten und dann es erstmal so ein Loch gab. Und viele Leute sind aber, die halt sich als Gott gefeiert haben, sind in dieses Loch gefallen und kamen dann nicht mehr so raus, weil die halt immer noch dachten, sie wären die Geilsten oder so. Ich wusste aber, und da waren halt genügend Beispiele, dass ich wusste, es kommt dieses Loch und man muss halt einfach sich nicht aus den Augen verlieren, um halt auch später wieder also einfach weiterzumachen, um mit im Job zu bleiben und so. Und dieses Loch, sag ich mal, also gab es jetzt nicht so wirklich. Ich wusste einfach nur, dass ich in diesem Job sein möchte. Und deswegen bin ich dann auch nach Amerika gegangen, um mich einfach auch mit dem Beruf zu beschäftigen, also allgemein mit Filmen. Dann bin ich auch nach Berlin gezogen und wusste halt einfach so, dass ich nie in so einem Loch mit Arroganz und so irgendwie verfallen werde. Also ich wusste, dass ich auch noch in 15 Jahren, 20 Jahren diesen Job sein möchte und das einfach für mich wichtig war, einfach nicht aufzugeben und fertig.
Ja. Voll gut. Du hast gerade schon gesagt, du warst in den USA mit 16, eineinhalb Jahre lang.
Ja.
Wie kam es dazu? Woher kam der Impuls?
Der Impuls kam dadurch, dass viele von meinen Freunden in Grünwald oder in meinen Schulen auf Internate geschickt worden sind von ihren Eltern.
Cool.
Ja, und dann waren die halt alle weg. Und dann dachte ich, ja gut, ich suche mir vielleicht auch eine Schule und gehe weg, aber ich suche sie mir selber, worauf ich Bock habe. Und dann schlage ich es meinen Eltern einfach vor. Und dann dachte ich so, wo finde ich es geil? Weil ich dachte so, wenn ich weggehe, dann weit weg. Und ich fand L.A. immer cool als Kind. Und ich hatte voll Bock auf, also erstmal, ich fand Kunst immer geil. Und deswegen habe ich mich oft für Kunst bei dieser Schule beworben und wurde auch angenommen. Und dann habe ich gesehen, die haben Filmdepartment. Und dachte ich, das ist eigentlich Blödsinn, dass ich nicht ins Filmdepartment gehe, wenn ich damit mein Leben finanzieren will. Und ja, und dann habe ich mich dafür beworben. Dann wurde ich da auch akzeptiert. Und dann habe ich es auch meinen Eltern gesagt, dass ich weggehen möchte.
Und wie haben die reagiert?
Ja, die waren erstmal ein bisschen geschockt, aber auch positiv. Also ja, meine Mutter hat sich voll gefreut. Geil, Kalifornien. Mein Vater musste das finanzieren so. Aber ja, die waren einfach happy, dass ich so selbst das gesucht habe und die Initiative ergriffen habe und gesagt habe, ich hätte Bock, einfach mal abzuhauen. Und vor allem, die haben es auch verstanden, so in der Zeit, wo wir die Kerle durch die Decke gingen, dass man da einfach mal weggehen will. Ich wollte aber nicht davon weglaufen oder so, sondern ich hatte halt einfach Bock, wegzugehen.
Mhm. Und dich auch irgendwie ein bisschen neu zu erfinden. Ich kann mir vorstellen, wenn du dann zurückkommst mit 17, 18, bist du natürlich auch nochmal, du hast so einen Quantensprung wahrscheinlich gemacht. Oder?
Ja, ich war halt dann auch relativ schnell dadurch selbstständig, ne? Also ich habe dann mit 16 meine eigene Wäsche gemacht und auch gekocht, also vor allem, also gekocht, also alle, ich habe Dinge in der Mikrowelle gekocht, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Wow.
Ja, also ich war dann sehr kreativ, auch mit einer Mikrowelle, weil ein Herd gab es nicht.
Ich habe eine Business-Idee, du könntest so ein Kochbuch für die Mikrowelle rausbringen.
Könnte ich machen.
Ja.
Ja, ich habe alles drin geschafft eigentlich. Es gibt nichts, was unmöglich ist. Und es war halt einfach ziemlich nice und dann hatte ich aber auch wieder Bock zu arbeiten, deswegen bin ich dann auch wieder zurückgekommen. Mhm. Ja.
Hattest du überhaupt das Gefühl, dass es eine Möglichkeit gibt, ein Leben außerhalb der Öffentlichkeit für dich zu führen? Oder geht das gar nicht, wenn man in einer Familie groß wird, die so berühmt ist?
Naja, ich finde, es geht schon. Also okay. Ich mache es ja heute fast auch. Also, ne, dass wir jetzt eine Reality-Show haben. Aber grundsätzlich habe ich ja meistens oder sehr selten über meine privaten Dinge gesprochen. Und da kann man einfach klare Grenzen machen. Manche Leute haben einfach auch, also auch in Amerika, sind, also hier Emma Stone zum Beispiel, die hat kein Instagram oder so. Und das
aber
macht,
die ist ja trotzdem in der Öffentlichkeit.
Ja, aber da gibt, aber sie redet ja nicht über ihre privaten Dinge.
Aber
so,
die ist eine Person des öffentlichen Lebens.
Klar,
also wir alle
sie,
kennen sie wirklich.
Ja, natürlich, ja, sie rennt über den Teppich und etc. Aber ich glaube, sie hat trotzdem sehr privates Leben, so, weil sie nicht so viel zulässt. Aber klar, sie, wir kennen sie alle. Aber trotzdem ist da, sind da halt auch Grenzen gesetzt. Und das ist auch wichtig, finde ich.
Ja. Voll. Und ich merke, dass du diese Grenzen extrem auch durchsetzt. Beispielsweise, wie du gerade gesagt hast, du hältst dein Privatleben sehr aus der Öffentlichkeit fern. Und auch deine Familie, also deine Freundin und dein Kind. War das eigentlich schwer für dich, das so durchzukriegen? Beziehungsweise, nein, eher anders gefragt. Machst du das aufgrund von deiner Kindheit?
Nee, ich mach's nicht aufgrund meiner Kindheit. Also, weil wir auch Glück hatten so mit allem. Und es ist aber auch eher selten, dass man da irgendwie gesund drüber nachdenkt. Aber es ist einfach heutzutage mit Internet und allem drum. Bei uns gab es ja teilweise noch, also gab schon Internet, aber es war halt noch nicht so krass in dem Ausmaß, wie es heute gibt mit Social Media etc. Und es ist einfach... einfach so viel entspannter alles, wenn man das einfach nicht zulässt. So. Und jeder seine eigenen Entscheidungen treffen kann.
Und jetzt zurück zu der anderen Frage. War es schwer, das durchzubekommen? Weil ich habe gehört, du hast auch die Regel, dass gar nicht gefilmt werden darf, wenn deine Tochter im Raum ist.
Ja.
Haben das alle einfach gleich akzeptiert?
Ja, also müssen sie. Ja, also sonst wird halt nicht gefilmt einfach, ne? Nee, ich habe einfach keinen Bock, dass ein Kind, also wenn sie jetzt noch ein Baby ist, checkt sie es vielleicht nicht, aber spätestens mit eins geht's los, dass ein Kind sich fragt, warum so große Kameras im Zimmer sind und auf jemand gehalten wird und so. Und das ist einfach strange für ein Kind. So. Und deswegen finde ich das auch nicht so geil.
Sehr gesund.
Ich finde es aber cool, wenn das Kind natürlich, also was es auch schon war, am Set ist und Papa sieht, so wie er dreht und so. Das ist natürlich wieder was ganz anderes. Aber so zu Hause und da läuft ein Kamerateam rum und Kind spielt hinter der Kamera oder so, finde ich halt einfach nicht so nice.
Bist du bei deiner Familie damit auf Verständnis gestoßen, dass du das so handhaben möchtest?
Ja, absolut. Es beruht auf Gegenseitigkeit. Also, ja. Ich würde es aber auch strange finden, wenn meine Partnerin sagt so, nee, ich will aber, dass das gezeigt wird und so, dann hätte ich, glaube ich, die falsche Partnerin gefunden.
Ich meine aber eher so deine Mom oder deine Schwester, dass die so, war das für die klar, dass das okay ist?
Das war gar nicht
kein
wirklich
Thema.
Kein Thema, das war nicht mal, nee, da wird nicht drüber geredet, also es war einfach nicht der Rede wert.
Ja. By the way, wir reden auch gerade hier über eine Reality-TV-Serie, bei der du ja auch involviert bist, über deine Familie. Man sagt ja auch so ein bisschen, ihr seid die Kardashians aus Deutschland. Wie kam es überhaupt zu dieser Reality-TV-Serie?
Gute Frage. Also Anfragen waren auch schon vor 20 Jahren da. Da war aber ich irgendwie so ein bisschen, auch war ich damals so ein bisschen dagegen, aber als das hier kam mit Sky, wurde auch relativ schnell klar, dass die Grenzen respektieren, die ich habe und so. Und vor allem drumherum auch über meine Familie selbst, also kriegen auch die Leute so oder so mit. Und wenn wir auch reisen oder ein Geburtstag ist oder so, dass da mal ein Kamerateam oder so dabei war, ist jetzt auch nichts Neues. Deswegen war das irgendwie für mich auch in Ordnung, das zu machen. Ja.
Und du hast da keine Angst, zu viel von dir preiszugeben?
Nee, ich habe das auch irgendwie, also nö.
Du bist einfach entspannt.
Ja, ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Also wenn, dann, auch nur da.
Ja. Und ansonsten hältst du dich ja voll fern.
Ja.
Hat sich eigentlich dein Blick auf die Entertainment-Industrie verändert, seitdem du Papa bist?
Nee, es ist irgendwie, also ja, kann ich nicht so sagen. Es ist ja immer noch viel los im Entertainment-Business. Ja, aber es ist krass, wie viele Reality-Shows einfach auch existieren, so allgemein. Mhm. Also, wie viel der Fokus darauf ist und teilweise auch Fiction teilweise, also nicht verschwindet, ist immer noch da und viele Leute schauen auch Serien, aber jede Person, die eine Serie schaut, schaut mindestens 3-4 verschiedene Reality-Shows.
So Trash-TV in Anführungszeichen.
Ja, Ultimatum oder Love is Blind oder Love Island oder alles. Ne? Also jeder schaut alles. Ich bin auch nicht da ganz unschuldig. Ich schaue auch Reality-Shows. Es macht auch echt Spaß. Aber da ist sehr, sehr viel Fokus drauf. Also ich merke, dass auch viele große Firmen voll Bock auf Reality haben und immer was das Neueste, andere versuchen zu finden. Und dass halt sehr viel Fokus allgemein auf Serien ist und nicht, also ein bisschen so der Fokus aus Film, Kino ein bisschen verloren gegangen ist.
Ah, spannend. Ja, stimmt, du hast recht.
Ja.
Ich würde auch sagen, dass ich mehr Zeit damit verbringe, irgendwie was Schnelles zu schauen, selbst auf YouTube, dass ich da einfach irgendwas Kurzes konsumieren will, was mich so befriedigt und dann kann ich schlafen gehen und jetzt nicht lange, 2 Stunden lang einen geilen Film anschauen kann, tatsächlich. Ja. Weil das Leben ist auch sehr schnelllebig und kurz, ja, und es verlangt so viel von einem und dann so viel Konzentration auch in einen Film zu geben, ist manchmal viel. Hat sich aber generell viel in deinem Leben verändert, seitdem du Papa bist? Bist du ein anderer Mann geworden?
Nö, ich hatte jetzt nicht diese krasse 180-Grad-Wendung, von der immer alle reden, weil die hatte ich einfach in den letzten 3-4 Jahren halt super krass, also hat sich viel bei mir getan. Und das Kind hat nur noch gefehlt. Das ist so the cherry on top. Ja, ist einfach noch schöner jetzt alles.
Richtig schön.
Deswegen, also ist jetzt nicht so... Boah, krass, ich bin, alles ist komplett anders, sondern es war schon in den letzten Jahren, auch bevor ich mit meiner Partnerin zusammengekommen bin, gab es bei mir krasse Veränderungen einfach. Total ins Positive und die beiden jetzt in meinem Leben machen alles noch schöner.
Freut mich voll.
Ja.
Über die nächste Frage habe ich mir voll viele Gedanken gemacht. Würdest du irgendwas anders machen als deine Eltern? Oder was würdest du jetzt anders machen als deine Eltern? Auch im Thema so Erziehung. Ich glaube, wir sind in unserer, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber nur um meine Frage auch so ein bisschen zu erklären. Ich glaube, wir sind inzwischen in so einer Generation, wo wir viel weiter sind. Wir haben einfach mehr Ressourcen, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen und auch mit den Wunden in uns und so weiter und haben das Privileg, auch nicht mehr Traumata weiterzugeben an unsere Kinder. Mhm. Und deswegen habe ich so viel darüber nachgedacht, was ich anders machen würde als meine Eltern. Da dachte ich so, hast du auch irgendwas?
Also was ich anders mache, aber das ist jetzt nicht, weil ich meine Eltern ein schlechtes Beispiel waren oder so, aber zum Beispiel meine Familie nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen oder irgendwo mitzunehmen, das ist auf jeden Fall anders. Ja, das ist, glaube ich, der einzigste große Punkt, der anders ist, aber nicht, dass ich mich beklagen kann. Ich fand es schon cool, auf Filmpremieren so von König der Löwen zu sein oder Aladdin damals, ne? Also absolut, aber ich finde heutzutage, wo tausende, Millionen, ein Foto auf Millionen Webseiten landen kann von meiner Tochter oder so, ist es halt einfach eine andere Einstellung heutzutage.
Verstehe ich. Okay, kommen wir jetzt aber mal zu deiner Gegenwart und deinem jetzigen Leben und auch vielleicht ein bisschen Zukunft. Du machst ja als Black Rainbow Musik.
Mhm,
wieso dieses Alter Ego?
Gute Frage. Also Black Rainbow ist so entstanden vor 10, 14 Jahren oder so. Na, ich habe einfach nach einem Bandnamen gesucht, weil ich unbedingt immer eine Band haben wollte. Und dann hatte ich so 2 Songs gehört hintereinander. Es war einmal von Marilyn Manson, der hat gesagt, but I'm a Black Rainbow. Und dann kam ein Song danach von Depeche Mode und die singen so People are colors or people are different colors, bla bla bla. Und das war so für mich irgendwie so die Geschichte so ein bisschen vom schwarzen Schaf oder das hässliche Entlein oder der Regenbogenfisch. So. Also es war so irgendwie, da kam dann irgendwie alles auf einmal und dann fand ich das irgendwie ganz cool.
Warte, du hast dich als hässliches Entlein gesehen?
Nee, nicht so, aber so Schaf? Das graue Schaf, weißt du, so. So
du
so.
Bist das graue Schaf der Familie, nicht das schwarze.
Naja, ich weiß ja, was ich meine auf jeden Fall, aber so... Und dann fand ich das irgendwie so, die Geschichte, also die Storys irgendwie ganz cool und den Namen fand ich halt mega nice und dann, ja, und dann ging das so los. Damals war ich aber, haben wir ein paar Mal gespielt, da gab es noch nicht dieses Make-up-Ding und dieses Visuelle. Das kam eigentlich erst so in den letzten 5, 6 Jahren, dass ich so wenn wir dann loslegen und Sachen veröffentlichen, dass ich halt so rumlaufe und so ein Ego halt habe. Und dann, und weil es für mich auch nicht anders gegangen wäre. Also ich habe halt super lange Zeit gehabt, um da, mich damit auseinanderzusetzen, wie ich auftreten möchte, aber ich hatte halt keinen Bock so, okay, da steht Wilson jetzt auf der Bühne, sondern das ist auch irgendwie so eine leichte Trennung. Also man sieht halt, dass es einfach getrennt ist, wenn ich auf der Bühne stehe und nicht so auf die Bühne gehe. Also, und vor allem, ich bin halt lockerer. Also ich habe irgendwie so dadurch, dass ich halt eine Maske in Anführungsstrichen trage, bin ich einfach lockerer und ein bisschen selbstbewusster und bin trotzdem der Gleiche. Ich bin trotzdem Wilson auf der Bühne, aber nur nicht angespannt.
Finde ich, klingt total sinnvoll und es ist auch wirklich eine Art Schutz. Und ich würde auch sagen, dass ich mir die aufziehe. Also ich meine, ich schminke mich ja auch, ich trage irgendwelche Outfits, die ich privat wahrscheinlich eher weniger tragen würde. Und das ist dann schon wie so eine kleine Rolle, in die man schlüpfen kann, die auch ein Teil von man selbst ist. Also ich bin das auch, aber es ist trotzdem noch eine Version von mir, die ein bisschen entfernt ist von meinem privaten Ich.
Ja.
Deswegen kann ich das total nachvollziehen. Und jeder, der Black Rainbow noch nicht gesehen hat, checkt Black Rainbow mal aus. weil was super cool ist, wie du gerade schon gesagt hast, du trägst Make-up, du trägst Lippenstift, auch sehr expressive Outfits und Latex. Wie bist du auf diese Idee gekommen, dich so zu stylen?
Das ging los, dass ich halt früher Bilder oft, also Fotografinnen und so, die wollten Fotos mit mir machen, halt geschminkt.
Ah.
Und so ging das eigentlich los und ich fand es halt voll geil, auch so, also coole Fashion-Bilder und so zu machen und weirde oder abgefahrene Outfits zu tragen. Und dann dachte ich so, also als Wilson ist das auch okay, so zu machen, aber die Kombination, wenn ich das alles mit der Band benutze, also mit diese ganzen Fashion-Bilder oder so, einfach auf die Band zu setzen, dann kann man da viel mehr mit arbeiten und ich kann noch ausgefallenere Klamotten tragen. Und deswegen kam so die Kombination aus dem dann zusammen und somit kann ich da auch kreativ total mich loslassen und vor allem mit den Leuten, mit denen ich dann zusammenarbeite. Und das macht halt total Spaß. So, dann
cool.
Gibt's halt nur gibt's Fotos, klar, mache ich mal ein Interview und dafür gibt's Fotos als Wilson so. Aber diese krassen, abgefahrenen Sachen kann man viel mehr experimentieren.
Voll cool.
Ja.
Werbung.
Guys, I guess it's dating season again. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich finde Dating ja besonders schön, weil man sich eben auch besonders wohlfühlen will in seiner eigenen Haut. Und ich will dann immer Kleidung finden, die mich perfekt repräsentiert. Und egal, ob ich jetzt mit fremden Menschen oder mit Freundinnen ein Date habe, ich kann für jeden Anlass bei About You das perfekte Outfit finden. Egal, ob ich ins Restaurant gehe oder in eine Bar oder eben auch zu Hause gemütlich auf der Couch chille. About You hat über 3000 Brands und da sind sicherlich auch Lieblingsmarken von euch dabei, wie bei mir Levi's oder auch Brands von Lorena Ray, Lena Gerke, Marina Hörmannseder. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und wenn ihr euch jetzt Sorgen macht, online ist es ja auch so schwer, seine Größe zu finden. Well, About You hat sich da auch was überlegt, denn sie haben ein Size-Finder-Tool eingebaut, womit ihr eure Schuh- und Kleidergröße ermitteln könnt. Ihr habt einen kostenlosen Versand und auch Rückversand mit einem Mindestbestellwert von 29,90 €. Und wir warten jetzt alle auf den Rabattcode. Ich habe diesmal zwei. Einmal, wenn ihr schon mal bei About You bestellt habt, dann habt ihr jetzt 11% Rabatt mit dem Code GSPOT11. Alles groß geschrieben, GSPOT11. Und wenn ihr Neukundinnen seid, dann bekommt ihr 22% Rabatt mit dem Code GSPOT22. Wieder alles groß geschrieben, GSPOT und dann die zwei Nummern 22. Alle weiteren Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Und wie haben die Menschen auf diese teilweise genderfluiden Outfits und Looks reagiert?
Also eher, ich sag mal, eher so Jüngere oder so waren so, was ist aus dem geworden? So, früher war der so richtig cool als Marlon. Ja, soll ich jetzt auf die Bühne gehen mit dem Stirnband und roten Haaren oder was?
Imagine.
Ja, also manche sind in dieser Blase halt so drin. Aber ich habe sehr, also ich habe, also da gab es nie krassen negative Kommentare oder so. Sondern ganz im Gegenteil, es wird super cool aufgenommen, alle lieben das und vor allem, dass es so ein bisschen gender neutral ist, das ist auch so die Idee dahinter, dass man nicht so weiß, was ich auf der Bühne bin und es macht halt total viel Spaß damit rumzuspielen und auch sich zu bewegen und so und das ist halt irgendwie was das Ganze, also man inspiriert sich irgendwie selbst, so. Wenn ich jetzt einfach nur so auf die Bühne gehe, dann ist halt auch nicht mehr, also und so kann ich einfach mir gar einen Scheiß einfallen lassen und auch bei Musikvideos mich komplett gehen lassen und ist einfach viel mehr möglich. Ja.
Finde ich voll spannend und irgendwie inspiriert mich das auch noch mehr aus mir rauszukommen. Während du das erzählst, bin ich so, oh ja.
Ja, voll. Und ich sehe halt auch so, keine Ahnung, also auch zum Glück heutzutage viele Männer, aber auch also sowieso Frauen tragen so coole, abgefahrene Klamotten, Kleider und so und ich verstehe halt nicht, warum ich das nicht auf der Bühne tragen kann. Also, es gibt ja, verstehe ich nicht, ich mache es halt einfach, ist mir ja wurscht. So. Also, ich arbeite dann halt mit Designerinnen zusammen, die eigentlich nur Frauenklamotten machen und die ziehe ich dann halt an und das macht halt irgendwie, ja, das ist einfach nice. Aber ich laufe jetzt selber nicht zu Hause in Frauenkleidern rum, aber irgendwie auf der Bühne ist es echt cool. Oder, ja.
Mag ich. Wie gehst denn du generell mit so negativen Kommentaren von Menschen um? Tangiert dich das?
Nö.
Das schiebst du einfach von dir weg?
Nee, ja, also ich brauch's nicht mal schieben.
Okay, das ist einfach. Das ist
einfach so Blödsinn. Und oft ist es echt Zeug, was Leute schreiben, die Sachen sagen, die halt nicht nur nicht wahr sind, sondern einfach, also Blödsinn ist. Also die holen Sachen raus, die nie Thema waren oder irgendwas und einfach nur Quatsch ist und gar nicht, also sehr oberflächlich, es ist immer oberflächlich, also von daher ist es auch Blödsinn, weil Leute sagen dann so, ach krass, ja jetzt auf einmal ist der wieder da oder so ein Quatsch und dann haben sie es einfach nicht mitbekommen, was ich sonst, also was ich gemacht habe oder so und ja, das finde ich, lasse ich mich da, also ist mir wirklich kacke.
Du bist so gefestigt in dir selbst. Ich frage mich, wie man da hinkommt, weil ich meine, an sich weiß ich auch, wer ich bin und was ich sein kann, aber mich verunsichern so Kommentare extrem, beispielsweise war ich vor kurzem bei Caroline Kebekus in der Show und ich lese mir immer dummerweise die Kommentare durch unter so einem Video oder, keine Ahnung, ARD-Mediathek und dann steht da, oh ja, lange Absätze, kurze Hauptsätze, wie kann man so dumm sein wie sie? Und ich hinterfrage mich sofort. Ich bin so, bin ich dumm? Ich habe nur dumme Sachen gesagt. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Und dann bin ich in so einem Strudel von, ich bin ein Niemand, ich bin scheiße.
Ja, das ist Fehler Nummer eins.
Kommentare lesen,
da geht's schon los. Also klar, in seltenen Fällen schaue ich mal so drüber und dann, wenn ich den, weißt du, das Ding ist so, da sind 100 positive Kommentare und ein, zwei hauen dich komplett raus und alle anderen positiven sieht man halt einfach nicht mehr und das ist ja kompletter Quatsch. Es sind Leute, die wollen ja einfach nur provozieren oder dass man drauf eingeht oder so und genau dann jemanden brechen will mit dem Selbstbewusstsein. Und das ist einfach so, die Leute sitzen irgendwo in ihrem Loch mit 2 Liter Cola Light und essen Chips aus der Packung und wollen einfach nur Scheiße erzählen. Und es ist einfach nur, also deswegen, also da, ich lese das gar nicht, ne? Also so.
Hast du auf Instagram deine Kommentare aus?
Nö, ich hab die an. Und ich lasse die auch stehen. Und oft passiert auch, wenn einer was Negatives sagt, dass dann die anderen kommen und sich mit denen dann anlegen.
Okay, das ist schon cool.
Ja, aber mir ist das wirklich wurscht. Also ich lasse auch, also meistens, wenn es jetzt kein Schwurbelscheiß ist, dann, Scheiße über mich erzählen, was nicht wahr ist und nirgendwo steht, dass die Dinge so gewesen wären, dann ist es einfach unnötig. Also mir wurde irgendwie so, vor ein paar Monaten hatte ich so ein Reel gepostet von einer Rolle, mache immer so Reels, wo ich vorher so als Wills in die Garderobe gehe und dann trage ich mein Kostüm. Und dann haben, also ich weiß nicht, ich bin da auf einmal irgendwie, also meine Kommentarspalte war dann total rechts oder so. Und dann waren ganz viele so, der sieht aus wie ein Pedo und das waren, also voll krass, voll krass. Dann habe ich so angefangen, ja komm, ich, also es sind jetzt 20 Dinge, die lösche ich jetzt mal. Es ging monatelang. Fuck. Und alle waren irgendwie so Glatzkopf, VW Golf tätowiert und man hat auch gesehen, wo die herkommen und wie die ticken und so. Und als hätte jemand im Forum gesagt, komm, wir hauen da mal irgendwie die Kommentarspalte voll. Und das hat nicht aufgehört. Und irgendwann war es mir dann so kackegal. Also dann habe ich, also ich dachte so, okay, die 4-5 Dinger lösche ich mal. Dann irgendwann war es mir auch, also mir war es eh schon egal, aber irgendwie fand ich es einfach nur krass. Und dann war es so, einfach, ich habe mit Leuten drüber geredet, ich so, schaut euch das mal an, wie krass, wie, also weil ich so Leute nie, also folgen mir einfach nicht. Und dann auf einmal so, also es ist mein meistgesehenstes Reel auch noch dadurch geworden.
Ey, wie gut.
Also total absurd, so über 1 Million gekommen, ist, was mir auch scheißegal ist, aber wegen so einem Blödsinn, was Leute unten drunter schreiben. Und ich finde es halt so geil, weil die sind so dumm, die checken halt nicht, dass ich da eine Rolle spiele und genau dieses Outfit trage. Das ist ja noch viel lustiger,
ja,
sie denken, ich laufe wirklich so rum.
Stimmt.
Und vorher halt noch diesen Transformation habe, was 15 Sekunden dauert und die denken, ich laufe wirklich so rum, Bauch rausgedrückt und dann so eine komische Brille und dann so Goldkettchen und so und so ein komische Haare und das ist, da dachte ich echt so, wie dumm kann man eigentlich sein? Also das ist dann alles super, also war schon eh strange und lustig, aber ist dann noch lustiger und einfach noch dümmer geworden für alle anderen.
Bist du in dem Reel der Späti-Besitzer von ZDF Neo, die Rolle, die du jetzt spielst?
Das habe ich noch nicht gemacht, ach, weil ich da so viele Outfits hatte und so und deswegen muss ich das noch zusammenstellen. Das mache ich so in den nächsten, also in den nächsten Wochen kommt das raus, aber das war für eine Netflix-Serie, die ich im Frühjahr gedreht habe und da kann ich aber noch nichts dazu sagen, okay, aber die kommt dann auch in der Zeitraum, wie Späti dann rauskommt, im April oder so. Und da habe ich so ein Gesangscoach gespielt und so, aber so total eklig. Also wirklich eklig. So wie es auch dann zum Glück rüberkam.
Oh nein, aber du warst kein Pedo, oder?
Nein. Also sowas würde ich auch niemals machen.
Gut.
Aber nee, ich habe einfach so ein bisschen so einen ekligen, aggressiven Gesangscoach, der selber nie erfolgreich geworden ist, aber alles besser weiß, gespielt. So.
Und dann auf Englisch?
Nee, es war auf Deutsch. Okay. Ja. Aber hätte ich auch auf Englisch.
Hätte ich auch gekonnt.
Ja, also Englisch finde ich teilweise sogar einfacher als Deutsch.
Ich komischerweise auch wenn ich auf der Bühne stehe und irgendwie eine Laudatio halten muss, auf Englisch fühle ich mich immer wohler. Ich weiß nicht wieso, es ist wahrscheinlich auch wieder so ein Phänomen von, man trägt eine Maske. Man ist nicht komplett die private Person, die man zu Hause ist, sondern ja, I'm talking like another person. Und dann bin ich so, oh, ich bin, I'm confident.
Hello.
Now.
Ja, ich glaube, man ist ein bisschen mehr, deutsche Sprache hat ja sehr viel Auswahl. Also man kann also ist ja sehr, sehr groß im Gegensatz zu Englisch. Und Englisch ist halt einfach ein bisschen einfacher. Und ich glaube, das gehört auch dazu einfach. Ne? Also wenn ich zum Beispiel Text lese von Drehbüchern, denke ich so, boah, krass, ich sage das ja gar nicht so. Und sich daran dran zu gewöhnen, das klappt dann auch immer. Aber das ist krass. Also die Sätze in Deutschen sind und dann im Englischen, deswegen ist das schon, ja.
Weniger schon kompliziert auf Englisch manchmal. Ja. Aber, wie ich schon gerade gesagt habe, für ZDF Neo hast du einen Späti-Besitzer gespielt. Wie kam es dazu?
Ja, das ist eine lustige Geschichte. Ich habe mal, also wer nicht in Berlin wohnt, hat immer ein Späti vor der Tür.
Ja.
Und vor 8 Jahren hatte ich die Idee, weil immer bei dem Späti, wo ich war, so viele lustige Sachen passiert sind. Und dann da hatte ich die Idee, das muss erzählt werden. Und dann dachte ich erstmal vielleicht dokumentarisch oder so. Und dann irgendwann war so, nee, das ist ja Blödsinn, eine Serie macht viel mehr Sinn. Und dann hatte ich die Idee, daraus eine Serie zu machen. Und dann hat es so ein bisschen gedauert, bis ich dann die richtige Produktionsfirma getroffen habe. Und dann sind wir das vor 2 Jahren angegangen.
Das war deine Idee?
Ja.
Das wusste ich gar nicht. Okay, und hast du dafür Regie gemacht?
Nee, Regie nicht. Okay. Aber ich bin Creative Producer, ich bin Produzent und also im Prinzip auch Showrunner. Und ist nach einer Idee von mir und bin mit dem Writing Room, also bin überall involviert.
Witzig. Ist das erste Mal, dass du sowas machst?
Ja, das ist das erste Mal.
Und wie fühlt sich das an?
Anders. Gut, weil ich bin halt überall mit drin, also vom der erste Stift, der auf dem Zettel, auf dem Blatt Papier ging, bis heute, wo wir gerade Poster planen für den Release und so, oder für die Filmfestivals, wo wir laufen werden, und auch noch Scoring gerade, also ich bin auch mit, ich bin überall mit drin und es macht super viel Spaß, das ist echt abgefahren, weil das Projekt war nicht, habe ich nicht angefangen, als ich gedreht habe und es hat für mich nicht aufgehört, als ich abgedreht war, sondern es ist halt einfach seit 2 Jahren, also schon länger, aber im Prinzip dieser ganze Fokus drauf in den letzten 2 Jahren darauf.
Wow.
Und das ist echt nice, weil ich kenne halt das Projekt in- und auswendig von Anfang an, dass ich dann noch die Hauptrolle spielen durfte, war auch noch so on top richtig geil, aber dann hätte ich auch nie, würde ich keine Regie machen wollen. Und dadurch, dass ich halt von Anfang an den Charakter in- und auswendig kenne, hat mir das natürlich super viel geholfen, den zu spielen.
Hast du die Rollen besetzt, beziehungsweise die vergeben?
Also ich war bei den Castings überall mit dabei. Aha. Ich habe auch viele Leute vorgeschlagen. Ein paar haben auch mitgemacht. Also ein paar waren schon von vornherein in meinem Kopf klar. Sind jetzt auch dabei. Zum Beispiel Isabel Polak. Die hatte ich vor ein paar Jahren schon auf dem Schirm. Marc Hosemann wollte schon immer dabei sein. Also vor 5, 6 Jahren, als wir mal gedreht haben, habe ich ihm davon erzählt, dass ich will unbedingt dabei sein. Genau, und beim Casting war ich auch dabei und da habe ich auch meine Meinung dazu gehabt. Aber ich habe immer gesagt, ich mache hier nicht, ich entscheide hier gar nichts, sondern das macht Regie, dafür ist sie auch da. Aber ich kann immer gerne sagen, mit wem ich mich wohlgefühlt habe und aber auch alle Castings, also diese Vorstellungsvideos angeschaut und meine Sternchen dazu abgegeben oder Kommentare dazu und so. Also genau, ja. Aber ich habe keine finale Entscheidung getroffen. Das ist auch, will ich auch gar nicht. Fühlt sich blöd an, als wenn man als Darsteller dabei ist und dann noch sagt, wer die anderen sein soll. Also ja. Aber manchmal hat man auch nicht so, wir hatten mit einer Rolle, die hat sehr lange gedauert zu casten, also und dann irgendwann, weil ich mich mit ein paar Leuten auch gut privat verstanden habe und so, habe ich gesagt, ich halte mich da raus, ich gebe jetzt gar keine Meinung mehr ab, ich weiß auch nicht mehr, was richtig oder falsch ist, seid ihr einfach, was ihr gut findet, wo die Chemie eurer Seite da ist, weil ich komme irgendwie mit allen klar oder auch mit Leuten, mit denen ich keine Chemie, ich weiß es einfach nicht mehr. So, das ist dann auch mal passiert, aber ansonsten, ja, war das sehr aufregend, also so Set-Design dabei gewesen sein, also auch Sets anzuschauen und ja, das ist echt, macht voll Spaß.
Richtig cool. Wann kann man das sehen?
Also, wir laufen auf dem Max Oehfuhls Filmfestival, da ist die Weltpremiere, dann gibt's was zur Berlinale. Mhm. Bist du herzlich eingeladen, wenn du in Berlin
Dankeschön,
bist.
Dankeschön, ja.
Da zeigen wir dann 3 oder 4 Folgen jeweils und dann Ende März, glaube ich, oder Anfang April, also im Frühling geht es dann richtig los, ja.
Okay, ZDF.
Späti heißt es auch nur.
Richtig cool.
Ja.
Du willst aber weiterhin als Schauspieler aktiv sein, auch in unterschiedlichen anderen Filmen und Serien?
Ja, das ist, bleibt meine Nummer 1. Also ich werde auf jeden Fall weiter als Schauspieler aktiv sein. Aber ich werde auf jeden Fall auch weiterhin Serien oder Filme kreieren und umsetzen in den nächsten Jahren. Also das ist auf jeden Fall eh schon, was ich immer machen wollte. Aber da werde ich jetzt nicht unbedingt die Hauptrolle spielen oder so. Das ist jetzt nicht mein Ziel. Aber genau, das ist meine Leidenschaft halt und natürlich die Musik. Also das ist nie ein Entweder-Oder, sondern es ist immer eigentlich gleich.
Und du bist Mitbesitzer eines Restaurants.
Ja, ich bin mit im Restaurant, stecke ich so mit drin. Die Kantine Kohlmann heißt sie jetzt, früher war es die Kante.
Genau, das wollte ich nämlich auch fragen. Ich war auch schon mal in der Kante. Was ist mit der Kante passiert?
Also es ist immer noch derselbe Ort, da ist jetzt nicht viel passiert, sondern da gab es interne Sanierungen und so. Und und deswegen sind wir wieder zum alten Namen.
Okay, ja. Kantine Kohlmann, was reizt dich an dem Restaurant-Business?
Also es ging eigentlich so los, dass ich gefragt worden bin, ob ich Bock hätte, da mitzumachen. Und es war gerade so Corona und alle waren irgendwie ein bisschen lost und es gab keinen Ort mehr, wo die Leute zusammengekommen sind. So, und das war dann, dachte ich, ja komm, dann sollen wir alle da rumkommen.
Okay, in die Kantine Kuhlmann. Kannst du dir eigentlich vorstellen, irgendwann aus Berlin wegzuziehen? Jetzt erstmal nicht.
Nee, jetzt erstmal nicht, aber ich bin auch schon viel rumgekommen und habe da, also vor allem halt auch in L.A. Auch längere Zeit viel, also nicht nur in der Schule, sondern auch danach nochmal viele Jahre verbracht. Aber zu allem, was ich gesehen habe und auch andere Städte liebe, so wie Paris oder London oder keine Ahnung, finde ich, Berlin ist die beste Stadt in der Welt.
In der Welt.
Zum Leben, ja.
Wow.
Ja,
wahrscheinlich auch aufgrund von deinen FreundInnen, oder?
Weil
Berlin ist jetzt nicht hübsch.
Ja, es ist aber schon irgendwie auch hübsch.
Ah, echt?
Ja, also weil die Leute machen es halt hübsch.
Ja, okay.
Ne? Und es gibt, also es ist einfach super vielfältig. Ich finde, wir sind einfach, also auch Deutschland selbst ist ein sehr cooles Land. Berlin ist aber eigentlich das coolste Land. Ist cooler als Deutschland. Und ich finde es halt sehr divers und alles. Und die ganze Welt kommt hier zusammen. Und alle sprechen verschiedene Sprachen. Und wir haben einfach, es ist super vielfältig. Und das hast du nicht so in anderen Städten. Also in Paris ist dann doch sehr schnell sehr französisch.
Stimmt, ja.
In London ist ein bisschen wie Köln. Alle gehen im Pub erstmal nach der Arbeit. Also ist super cool so, aber ich finde, Berlin ist halt, du kannst halt alles machen. Ja. Und alle Leute machen auch was mit allen. Also sei es, ob du jetzt gerade studierst und irgendwie in einen Club gehst und dann irgendwie jemanden kennenlernst, der im Entertainment-Business ist oder wie auch immer. Ja, du gehst, manche Leute gehen ins Grill Royal und gehen dann später in der Eckkneipe Dart spielen oder so. Das ist wirklich egal, alle sind halt offen für alles. Es gibt keine so Schichten, finde ich, in Berlin. So die Ober- und Unterschicht oder so, die vermischen sich ganz gut, finde ich.
Da hast du recht. Also jetzt, wo du das sagst, finde ich auch, dass man das definitiv in anderen Großstädten viel stärker merkt. Auch in London und in L.A. und auch in New York. Die Reichen bleiben unter den Reichen und die Menschen, die weniger Geld haben, die bleiben halt auch wirklich so in ihren Schichten. Mhm. Und in Berlin ist das wirklich so eine richtig schöne, homogene Masse, wo alle miteinander sind. Du hast echt vollkommen recht.
Ja.
Hallo ihr lieben Skincare-Mäuse, hier meldet sich Skincare-Maus Stefanie Giesiger. Ich will euch eine neue Marke vorstellen, von der ich sehr überzeugt bin, und zwar von Rosenthal. Falls ihr Rosenthal noch nicht gehört habt, jetzt ist eure Zeit, mal zuzuhören. Denn Rosenthal Organics ist die Marke, die sich so auf ganzheitliche und natürliche Hautpflege mit puren und unverfälschten Inhaltsstoffen konzentriert. Und die haben nicht nur richtig gute Skincare, sondern auch richtig gute Werkzeuge, also Tools. Beispielsweise habe ich eine richtig tolle LED-Face-Mask, die ich gerne auf mein Gesicht mache, bevor ich mit dem Make-up starte. Das hilft auch, Rötungen und Entzündungen zu reduzieren. Und jetzt kommt das absolute Highlight-Produkt, und zwar EMS Gua Sha. Vom Gua Sha habt ihr bestimmt schon mal was gehört, und das verbindet diese traditionelle Gua Sha-Massage mit dem Stein mit einer EMS-Technologie, die die Durchblutung fördert und auch die Kollagenproduktion ankurbelt. Also es ist ein richtiger Gamechanger für die Haut und das hinterlässt die Haut auch sichtbar straffer und lebendiger, und der Lymphfluss wird auch aktiviert. Und die Produkte sehen auch noch richtig schön aus, liegen toll in der Hand. Also Rosenthal, ich bin ein großer Fan von euch. Und ich nutze jetzt noch diesen kurzen Moment und stelle euch die Yoni-Ex vor. Die haben nämlich auch bei Rosenthal Organics ein Dreier-Set mit Yoni-Ex aus Rosenquarz. Das sind eierförmige kleine Objekte, die ihr euch dann unten in eure Yoni einführt und somit auch euer Beckenboden trainieren könnt. Also finde ich eine richtig coole Idee. Auch das findet ihr bei Rosenthal Organics. Wie immer findet ihr alle weiteren Infos in den Shownotes. Wir haben aber für unsere ZuhörerInnen ein kleines Goodie. Und zwar mit dem Code GSPOT, also alles groß geschrieben GSPOT, spart ihr 24% auf alles bei rosenthal.de. Also alle Infos wie immer in den Shownotes und unter www.rosenthal.de/GSPOT. Und ich buchstabiere das natürlich auch mal für euch, weil wir hier auch im Buchstabierclub sind. www.rosenthal.de/gspot. Ganz viel Spaß bei der Selfcare.
Werbung Ende.
Gibt es irgendwas, auf das du dich 2025 freust? Außer Späti natürlich.
Ich freue mich auf Späti. Dann freue ich mich natürlich auch auf die auf den Release der vierten Staffel von Diese Ochsenknechts.
Ui.
Dann freue ich mich auf das nächste Projekt, was in Angriff genommen wird, zum Entwickeln. Und natürlich, dass wir mit der Black Rainbow auf Tour gehen.
Mm. Bist du in Berlin auch?
Ja, wir werden natürlich auch hier spielen.
Also bin ich da auch eingeladen?
Natürlich.
Danke.
Ja, auf jeden Fall. Also, und da sind wir gerade dran, und auch neue Songs rauszubringen. Cool. Das sind so die Dinge. Und natürlich den ersten Geburtstag der Kleinen.
Sehr schön.
Ja, und natürlich noch ein bisschen zu reisen, weil Elternzeit sollte man auf jeden Fall ausnutzen. Beziehungsweise bevor das Kind in die Schule kommt, sollte man noch viel mit dem Kind bereisen.
Und wo wollt ihr hin? Weißt du das schon?
Wir gehen auf jeden Fall. Nee, ja, das ist, also ich war auch echt 6-7 Jahre nicht mehr da. Also okay. Deswegen nicht nur LA, aber so eine Kalifornien-Tour hätte ich richtig Bock. Aber wir werden auf jeden Fall ein paar Monate im Frühjahr nach, wenn die Wohnung fertig ist, nach Mallorca gehen. Und dann mal schauen, wo wir noch so hinreisen werden. Aber auf jeden Fall auch größere, längere Reisen wollen wir auf jeden Fall machen.
Voll schön. Sehr gut. Möchtest du noch irgendwas loswerden zu dem Thema? Generell liegt dir was auf dem Herzen?
Nee, eigentlich nicht. Also für Leute vielleicht, die in einer ähnlichen Position waren und so Selbstzweifel haben und oder es hart haben, was mir super geholfen hat, ich bin halt nie in so ein Loch gefallen oder so ein krasses Drogenloch oder so, sondern ich habe einfach zur Überbrückung früher viel gekifft.
Ja, Leute, hier ist der Tipp, auf den wir gewartet haben.
Ja, das ist also nicht der Tipp, sondern einfach tatsächlich trotz Kiffen oder so bin ich immer am Ball geblieben und habe nie aufgegeben.
Okay.
Ne? Also so seine Ziele nicht aus den Augen verlieren. Und es dauert eine Weile, aber es lohnt sich dann.
Voll gut. Vielen, vielen Dank. Hast du vielleicht Buch- oder Serientipps für uns? Irgendwas, was dich so inspiriert hat in letzter Zeit?
Also ich schaue gerade tatsächlich die Kaiserin, also die Apprentice an, haben wir gerade angefangen.
Und? Hammer.
Ja, ich finde es richtig gut. Dann ansonsten, was haben wir letztes geschaut? Ted Lasso haben wir durch, auch richtig nice. Ansonsten, also Buch lese ich gerade, ich glaube, der heißt Bob Weiser. Der ist ein ehemaliger CEO von der Disney Company.
Oh.
Und der war ein Imagineer, der hat so Tokyo Disney mitgebaut und so ein Zeug und Tokyo, Shanghai und auch Paris, so war der involviert. Und das ist super interessant, sein Werdegang, also hinter den Kulissen, weil er früher Architekt war und dann zu Disney gegangen ist. Und das ist ein super interessantes Buch.
Wie heißt das Buch?
Dream Chasing heißt das Buch. Das lese ich gerade. Das ist super spannend, also weil mich einfach leider dieses Disney-Thema immer schon interessiert hat. Deswegen lese ich das auch gerade und sonst Filme. Ich hoffe, ich schaff's noch, aber wenn nicht, schaue ich zu Hause an Nosferatu anschauen. Und sonst ist Kino gerade eher selten.
Ja.
Ja, ist eher selten, deswegen ist eher zu Hause so das Ding, ja. Und natürlich freue ich mich auf Love is Blind Germany.
Echt? Das guckst du?
Ja, also ich komme auch nicht drum rum,
okay.
Ne? Aber es macht schon Spaß, also auf jeden Fall. Aber Germany wird nochmal mit anderen Augen angeschaut.
Ja, und das ist so eine gute Serie, wo man einfach sein Gehirn ausschalten kann. Da musst du gar nicht mehr denken.
Also wo ich mal komplett mein Gehirn ausschalte, ist Vanderpump Rules. Das kommt, glaube ich, immer im Januar, Februar immer eine neue Staffel. Das ist von Lisa Vanderpump.
Ah,
Von Beverly Hills Funny. Housewives, und die hat so eine Spin-off-Ding über die Mitarbeiter in ihrem Restaurant.
Lustig. Hast du die Housewives auch geguckt?
Ja, alle Echt? Sogar. Also auch fast alle Städte. Also ich habe jetzt.
Salt Lake City?
Ja, auch. Also ich habe jetzt vielleicht 4-5 Jahre nicht mehr, bin ich hier nicht mehr up to date, aber ich habe alle Städte durch und die beste Stadt ist Atlanta gewesen.
Weil Drama.
Ja, das ist noch so ein bisschen, hat so noch ein bisschen so Ghetto-Vibes, so, das ist so ein bisschen Hip-Hop-Area und auch so ein bisschen, nicht Mafia, aber so schon ein bisschen abgefuckt, schon echt so Ghetto-Vibes, und das ist richtig cool und das, ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
Okay, Lübig,
ja.
Cool. Danke. Wir haben nur noch eine ganz, ganz kleine Rubrik, und zwar die G-Tipps. Unsere G-Tipps. wie finde ich meinen eigenen Weg und bleibe mir selbst treu, wäre etwas, was wir vielleicht den ZuhörerInnen mitgeben könnten. Also eine Antwort dazu, natürlich.
Ja gut, was soll ich dazu sagen? Also sich Ziele zu stecken, die greifbar sind. Mhm. Also erstmal sowieso weit denken und dann, was ist möglich, was ist jetzt greifbar, um dieses Ziel zu erreichen. Mhm. Und dann halt einfach auch selbst an sich zu glauben, wenn man selbst Zweifel hat. So, aber es schadet auch nie, jemanden zu sehen, sei es Therapeutin oder so, sich immer auszutauschen, jemanden dafür hat. Das hat mir auch gut getan.
Okay, du hast auch Therapie gemacht?
Ja, also ich habe halt so einen, ja, auch Coach kann man jetzt auch nicht so sagen. Einfach jemand, mit dem man sich unterhält. Ja,
voll gut.
So, und über alles redet. Mhm. Und das hilft auch super viel. Es hat mir sehr geholfen, obwohl ich jetzt nie so krass am Aufgeben war, sondern es hat einfach noch einen extra Booster einfach dazugegeben. Und am Ball bleiben, nie aufgeben. Und das Geile ist, wenn es mal richtig scheiße läuft, umso schöner wird es dann, wenn es wieder schön wird.
Ja, voll. Ich glaube, ich würde noch von meiner Seite dazugeben, Zeit mit sich selbst verbringen, weil dieses, wie bleibe ich mir selbst treu, ist für mich auch so eine große Frage, wer bin ich denn überhaupt? Wie kann ich mir selbst treu bleiben, wenn ich gar nicht richtig weiß, wer ich bin? Und da muss man dann auch einfach mal Zeit für sich selbst nehmen und sich selbst daten, mit sich selbst verreisen, einfach sich selbst kennenlernen.
Ja, absolut. Also was mir, glaube ich, viel geholfen hat, war auch so irgendwo hinzufahren, also auch mit Fremden, also man muss ja nicht unbedingt alleine reisen, aber so, ey, man hört am Tisch Leute, Freunde über Freunde oder so, nein, wir machen eine Reise und so, und dann so, ey, kann ich mitkommen oder so.
Einfach selbst einladen, Leute.
Ja, man fragt ja, also so, wenn die sagen, nee, dann ist auch okay, dann sollen sie wenigstens ehrlich sein, aber ich bin halt oft einfach auch irgendwo hingefahren oder gehe auch alleine hin und wieder mal auf Konzerte, jetzt weniger, aber einfach irgendwo hingehen und dann auch andere Leute kennenlernen und oder einfach auch eine Zeit einfach mal im Ausland zu verbringen. Ich glaube, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, wenn man fertig ist mit der Schule, sagt so, ich verpiss mich jetzt und chill ein paar Monate. Muss ja auch nicht lange sein und man muss ja auch nicht dort sagen, ich ziehe jetzt weg und komme nie wieder zurück, sondern geh mal für ein paar Monate weg. Ich kenne Leute, die haben zum Beispiel eine Zeit lang einfach beim Roten Kreuz oder für irgendwelche Charities im Ausland, in Afrika oder so, monatelang mitgeholfen und so. Und ich glaube, das ist einfach auch ganz nice, so Dinge zu tun, um sich selbst zu finden. Und vielleicht kommt man zurück und man findet alles scheiße und man bleibt weg. Oder man will doch was ganz anderes machen. Aber ist ja auch egal, darum geht's ja.
Ja. Darum geht's ja, Dinge zu erforschen.
Ja.
Cool. Vielen, vielen Dank, Wilson, dass du hier warst und auch so offen über alles gesprochen hast. Für mich war das sehr inspirierend, tatsächlich.
Das freut mich.
Und ich hoffe auch für unsere ZuhörerInnen. Uns gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt und auch auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr die Folge fandet. Wilson liest sie dann nicht. Aber sagt auch gerne mal, was ihr euch für die nächsten Wochen so wünscht. Und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch bei G-Spot. Bye, bye.
Tschüss.
Welcome to my G-Spot.
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seinstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Samuel Benke, Julia Schneider, Stefanie Giesinger. Das bin ich. Musik Jonas Hafke. Kamera und Ton Konstantin Lange. Video Paul Ott. CGI Christine Papst. Setdesign Nina Oswald und Lilian Zeben. Social Media Jessica Linder und Hanna Ackermann.